Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das neue Podcast-Format. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Sarah Böning von Talentcentric. Hallo, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Stefan. Freue mich sehr. Mach ein kleines Hurra aus Düsseldorf.
Sehr schön. Und um ein kleines Warm-up mit dir durchzuführen, spielen wir jetzt die fünf festen Fragen in jeder Folge von Your HR Stage. Du bist bereit?
Yes.
Sehr gut. Gute HR-Arbeit ist für mich
vor allem geprägt von Wertschätzung, Fokus bitte auf den Mensch und das gepaart mit Wertschaffung und Wirtschaftlichkeit.
Yes, wunderbar. Ergänzend dazu Frage 2. Herausragende HR-Dienstleistung bedeutet für mich?
Das beantworte ich mal aus Sicht der HR-Recruiting-Beraterin. Also ist vor allem Augenhöhe, operativ und strategisch. Und mich am besten in den Kunden so reinzuversetzen, als wäre ich Teil des Teams. Und somit auch so zu handeln, wie ich in einem Team handeln würde. Nach den eigenen Prämissen und Zielen und das auch wieder authentisch.
Sehr gut. Schauen wir die dritte Perspektive an. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus.
Wenn die Arbeitgeberidentität, der schöne EVP, auch wirklich da ist und vor allen Dingen auch gelebt wird und wieder jeden Tag aufs Neue erkannt wird. Und dann geht es auch automatisch leichter nach außen, damit das strahlen kann.
Wie recht du doch hast. Wenn du noch einmal neu in deinen Beruf, den du jetzt hast, einsteigen könntest, was würdest du tun?
Würde ich mich genauso wieder in meinen Beruf verlieben, glücklicherweise. Würde es direkt wieder so tun. Ich vermisse allerdings nicht die langen Arbeitstage, die man noch nicht im Flexible Work vom Homeoffice machen konnte.
Stimmt, da hat sich was getan.
Ob ich wieder 15 Jahre in einem Unternehmen bleiben würde, mal dahingestellt. Das wüsste ich heute nicht mehr.
Genau, und dann darfst du jetzt schon mal einen persönlichen Tipp an unsere HörerInnen geben. Wir lösen nachher noch auf, aus welchem Hintergrund der kommt.
Ja, ich würde vor allem empfehlen, dass die Menschen sich und ihr Unternehmen mal selber googeln sollten. Also wenn sie selber Personalbedarf haben und Recruitingbedarf, please google your job. Wie findet ihr den? Wie liest sich der? Erkennt ihr ein gutes Storytelling? Hättet ihr Lust, euch zu bewerben? Ja, und dann würde ich auch empfehlen, ruhig mal das Bewerben zu tun, die Dinge hochzuladen und mal die erste Eingangsbestätigung zu erhalten.
Oh ja, und ich glaube, da hast du jetzt genau schon die Tür aufgestoßen zu den Fragen, die ich jetzt dir gerne auch noch stellen wollte. Vorab magst du dich kurz mal vorstellen, wer bist du, liebe Sarah, und wer ist Talentcentric?
Gerne, gerne. Danke, Stefan. Ja, ich bin Sarah Böning, bin jetzt seit 20 Jahren im Recruiting. 15 Jahre davon war ich in einer guten Beziehung und Ehe mit einer Company. Das war die MHP, ist eine Porsche-Tochter. Und da durfte ich das Wachstum jahrelang stark begleiten. 10%, 20, 15. Also es war immer munter, viel zu rekrutieren. Sicherlich zwei Ausnahmen. Das war Finanzkrise 2008, 2009. Da hat es sicherlich in der Struktur etwas sich verändert und auch zu Beginn von Corona. Aber ansonsten kenne ich vor allem auch da Prozesse zu betrachten, Methoden, Skalierung, auch immer, ehrlich gesagt, bei schwäbischem Geldbeutel. By the way, nämlich Schwabe und mittlerweile aber seit 12 Jahren in Düsseldorf wohnhaft, deswegen wechsle ich auch immer ein bisschen in den Dialekten. Aber ich weiß dadurch, dass man einfach unter vielleicht wirtschaftlich anderen Rahmenparametern trotzdem versucht, das Beste immer rauszuholen, durch vor allem Prozesse, Methoden und den Mensch wieder. Ja, und das habe ich gerne mit Inbrunst 15 Jahre getan. Es war wie so das eigene Baby. Baby kam dann vielleicht aber auch mit der Zeit in die Pubertät sozusagen mit 15 Jahren. Und dann wollte ich ein eigenes Baby. Und das eigene Baby nennt sich jetzt Talentcentric seit 3 Jahren in der Selbstständigkeit. Und ich berate jetzt mittlerweile Firmen für strategische Fahrpläne, damit sie eben auch möglichst nachhaltig ihr Recruiting-Wachstum schaffen. Das mache ich mit Vorrang Und zuteil mache ich dann auch Recruiting-Trainings, um vor allem Firmen, Hiring-Manager, Fachbereiche, HRler zu befähigen für eine gute Candidate-Journey und vor allen Dingen auch gute Interviewführung und Gesprächsführung.
Da bist du quasi in einem Markt, der gerade extrem gefragt ist, ja. Also es gibt ja fast keinen Artikel mal in irgendeiner wirtschaftlichen Zeitung, wo nicht mindestens 1 bis 3 Mal dieser Begriff Fachkräfte, Arbeitskräftemangel auftritt, ja. Alle sind am Struggeln. Das heißt, du bist hier quasi am Herzen dessen, was gerade gesucht wird.
Ja. Zum Glück.
Ja, als Dienstleister ist das natürlich perfekt. Ich habe mal ChatGPT auf deine Webseite losgelassen zum Thema Roasten. Ja, das ist ja gerade auch so ein Trend nach dem Motto, man versucht so ein bisschen sich selbst auf die Schippe zu nehmen und lässt sich da von ChatGPT so eine Steilvorlage geben. ChatGPT hat erkannt, indem es dann antwortet, alles in allem scheinst du die Welt des Recruitings zu organisieren mit einer Prise Spaß. Aber denk daran, kein noch so strukturiertes System kann dich vor dem Chaos der echten Personalbeschaffung retten. Viel Glück dabei. Das heißt, ChatGPT weiß genau, in dieser Situation da draußen, wenn die Not groß ist, dann herrscht vor allem Chaos. Wie trittst du dann auf? Wie kannst du quasi der Retter in der Not sein, um dieses Chaos zu beseitigen?
Also erstens hätte ich gern das Zitat von ChatGPT. Das könnte ich eigentlich für Storytelling meiner Website vielleicht noch weiter nutzen. Ne? Also ich versuche gerade in diesem Chaos natürlich Struktur zu bringen, indem ich auf die Firmen schaue, wo steht ihr im Moment mit den Dingen, die ihr tut oder auch nicht tut und wo wollt ihr natürlich hin und vor allem möglichst nachhaltig längerfristig hin. Jetzt nicht Ziele auf die nächsten 3-4 Monate bis Quartalsende, sondern wirklich strategischer. Da gucken wir drauf. Dann bewerten wir das natürlich. Wo stehen die im Reifegrad? Gut, mittel, schlecht, um es mal einfach auszudrücken. Wo liegen die größten Potenzialfelder? Und dann entwickle ich dafür einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan, dass sie wirklich wissen, was tun wir jetzt zuerst, was übermorgen, was überübermorgen. Ja, und sortiere das auch richtig schon in die Themen. Wo läuft das wo hinein? Man muss natürlich auch immer differenzieren, wie sind die Firmen dafür aufgestellt? Gerade Recruiting oder Employer Branding ist ja auch nicht immer unter einem Dach, manchmal in verschiedenen Abteilungen. Mhm. Also da bilden wir dann auch Brücken. Genau, und dann entwickle ich so einen Fahrplan. Und in der Regel ist es ehrlich gesagt egal, bei welcher Firma, ob die schon vermeintlich weit sind oder auch noch in den Schritten des Recruitings jünger, Ideen hast du eigentlich immer ohne Ende. Also wirklich zuhauf. Die Kür ist genau dieses Chaos dann aber zu strukturieren und wirklich klar zu entscheiden, was machen wir wann, wie zuerst. Was zahlt auf was ein? Ja, und dann gilt es, Ideen vor allem umzusetzen. Auf dem Papier sehen die ja auch nur schön aus. Wir müssen ja dann schaffen, dass wir auch in die Umsetzung gehen. Und da reden wir dann intensiv mit den Unternehmen drüber. Wer macht was wie? Schaffen sie es alles aus den eigenen Reihen? Brauchen sie Unterstützung vom Netzwerk von außen? Mhm. Und da sind wir vielleicht nochmal bei dem Wort, was macht eine herausragende Dienstleistung für dich aus? Ich maße mir auch nicht an, dass ich die Talent Acquisition Experte bin in allen Themen bis ins letzte FF, sondern ich gehe möglichst die Breite des Talent Acquisition und in ein paar Dingen bin ich aufgrund meiner Historie sicherlich wirklich noch fachlich operativ auch so, dass ich gut mitreden kann, aber eben auch nicht in allen. Aber dafür hat man dann ein gutes Netzwerk, wo ich dann rausziehen kann, wer ist wie ein guter Partner und gebe dann auch die Empfehlung entsprechend weiter.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr ganzheitlichen Betrachtungsweise, die finde ich persönlich auch immer extrem wichtig. Du nennst es Talent Acquisition System und da ist ein Baustein mit drin, der mir besonders so beim Lesen ins Auge gefallen ist. Du machst sowas, ja, man könnte es vermutlich als Mystery Recruiting oder Mystery Bewerbung nennen. Magst du uns da mal ein bisschen Einblick geben?
Genau, da, wenn ich dann für Kunden tätig bin, gehört natürlich auch immer mit hinein, dass ich die Candidate Journey von den Kunden natürlich selber mal kennenlerne und selber mal spüre. Sprich, alle Kunden kriegen immer eine Bewerbung von der Sarah Böning, auch meinen echten Lebenslauf, um dort eben auch zu erkennen, wie sind die Touchpoints, was macht Spaß, wo stolpert man, wo sind wieder die Brüche und. Und das mache ich immer im Teil von diesem Fahrplan automatisch. Und dadurch habe ich natürlich unterschiedlichste Erlebnisse, was so schön ist oder eben noch Room for More. Und dann entstand vor so ungefähr 12 Monaten die Idee, dass man im größeren Stil mit nicht ausschließlich Kunden zu tun, sondern generell mal wieder mehr in die Haut von den Bewerbenden zu schlüpfen. Und dann habe ich mich zusammengetan mit 3 anderen konkret Michael Egger, Stefan Wickenhäuser und den Janosch Willi. Und wir haben uns aufgeteilt auf Deutschland, Österreich und Schweiz und haben gesagt, komm, tschakka, jetzt bewerben wir uns. Und zwar letztlich bei 120 Firmen haben wir das getan. Ehrlich gesagt hatte ich zwischendurch noch das Ziel auf 200, 250, 300, aber vielleicht ging uns ein bisschen Energie und Lust aus. Da komme ich gleich zu, warum Bewerben nicht so viel Spaß macht. Ja, und das haben wir getan, haben also alle autark von uns uns Firmen gepickt und vor allem Rollen gepickt. Und wir haben uns natürlich nicht jetzt hier auf IT-Rollen beworben oder Steuerberatung, was weniger meine Kompetenz wäre, sondern schon auf Head of Talent Acquisition, Head of Recruiting, Talent Acquisition Manager, also auf HR und Recruiting bezogene Rollen. Ja, und dann haben wir uns eine Bewertungsmatrix natürlich auch vorher zurechtgelegt, auf was wollen wir achten, wenn wir das ganze Spiel spielen. Von der Website, übers Bewerben, über das Hochladen, haben auch einen Blick auf Kununu geworfen. Also schon möglichst ganzheitliches Candidate Journey Build bis zum Vorstellungsgespräch. Also wir haben natürlich nicht, sind nicht in die Vorstellungsgespräche als Ghost rein. Das wäre, glaube ich, auch nicht wertschätzend gewesen. Da war uns schon wichtig, den Firmen natürlich da auch nicht die Zeit zu stehlen und ehrlich zu bleiben. Aber so auf der schriftlichen Ebene haben wir es durchgezogen.
Das bedeutet, wenn ich das jetzt nochmal auf den Punkt bringe, die Unternehmen wussten nicht, dass sie quasi gerade getestet werden, bekommen aber hinterher einen Einblick, wie ihre Recruiting-Prozesse oder ganz konkret die Candidate Journey wahrgenommen wird von Externen, ne?
Jein. Also wir hatten am Anfang vor, ehrlicherweise alle Firmen vorweg zu informieren und haben damit auch gestartet. Also an meinem Beispiel, ich habe mir 20 Managementverantwortliche dann versucht rauszubekommen. Also wir wollten gar nicht die Head of Talent Acquisition vorher ansprechen, sondern vielleicht eher den Vice President HR oder Geschäftsführung HR oder CHRO und haben das versucht dann zu recherchieren, wer ist die jeweilige Person und haben die Person auch dann bei LinkedIn über unseren Weg kontaktiert, um vorweg zu diesem Mystery-Projekt auch schon zu teasern und haben die E-Mail auch, ich saß lange über dieser E-Mail, ohne ChatGPT, um die natürlich wertschätzend zu formulieren. Wir wollten niemand mit diesem Mystery-Projekt in die Pfanne hauen, sondern uns war wichtig, die Haut des Bewerbers mal wieder zu spüren, weil wir irgendwo den Kluft feststellen, einerseits gerade in so Medien wie LinkedIn, alle sprechen von der wunderschönen Candidate Journey und den wahnsinnsschönen Emotionen. Dann hörst du aber auf der anderen Seite natürlich auch vielen Bewerbende selbst, die eher sehr frustriert sind. Stichwort Ghosting, Stichwort keine Wertschätzung, Formalitäten, Standards und dann natürlich, wie du gerade auch sagtest, hä, wir haben doch eigentlich einen Fachkräfte- oder einen Arbeitskräftemangel. Ja, und da wollten wir ein Bild zeichnen. Ja, und dann habe ich das 20 Menschen geschickt. Leider haben nur 2 geantwortet, bis heute.
Das konnte ich mir vorstellen, ja.
Und das hat uns irgendwo auch ein bisschen traurig gemacht. Das war auch ehrlicherweise für uns ein gewisser Umfang, das zu tun. Ja, dann haben wir das nicht auf die 120 Firmen ausgeweitet. Wir werden aber jetzt, wenn die Studie bald dann fertig ist und auch veröffentlichbar ist, theoretisch allen Unternehmen zur Verfügung stellen. Die möchten, dürfen die natürlich gerne sehen. Natürlich ja alles professionell anonymisiert.
Dann habt ihr jetzt richtig viel gelernt. Magst du uns schon mal vorab so ein paar Einblicke geben? Was waren denn so Erkenntnisse, von denen du sagst, die haben sich vielleicht auch leider durchgezogen und waren bei einem Großteil der Unternehmen im Recruiting-Prozess spürbar?
Ja, also die durchschnittliche Antwortzeit aller Unternehmen bis so zur ersten Resonanz, mal unabhängig der Eingangsbescheid, ich weiß nicht, was du da schätzen würdest, was da wohl rauskommt.
Also bis sie zum ersten Mal reagieren, wenn du schon so sagst, ist vermutlich länger als eine Woche, vielleicht 2,5 würde ich jetzt mal sagen.
Ja, kommt gut hin, 11 bis 17 Tage war der Durchschnitt über alle. Die schnellste Antwort war 4 Stunden. Kompliment. Ob das jetzt gut ist, kann man sich wieder streiten. Und die längste Antwort war 107 Tage. Da hast du eigentlich vergessen, dich in dem Unternehmen beworben zu haben. Und leider haben 10 der 120 uns geghostet. 10 haben gar nicht geantwortet, bis heute nicht. Wir haben jetzt Oktober eigentlich nahezu. Also das war natürlich von der Experience keine gute Erfahrung. Was auch überraschend war von den 120 Unternehmen, 12 haben noch nicht mal eine automatisierte Eingangsbescheid. Da kam dann erstmal gar nichts und du bist als Bewerbender womöglich auch am Wochenende oder am späten Abend so etwas irritiert, ne? Oh, gingen jetzt meine Unterlagen da richtig hoch? Und dann kam erst ein paar Tage später so etwas Halbstandardisiertes. Und generell war zu beobachten, bei 90% aller, das sind komplette Standard-E-Mails. Kompletter Standard. Also wirklich die E-Mail-Adresse unterscheidet sich. Logos und Visuals sind ja eh in E-Mails sehr rudimentär zu sehen. Das sind ja eigentlich meist, diese erste E-Mail ist ja, ja, Textbeitrag. Komplett austauschbar. Und bei 10% der Unternehmen hast du wiederum gespürt, wow, da ist eine kleine Energiefeuer drin, da merkt man ein bisschen Kultur, da merkt man deren EVP, also da war eine kleine Erkennbarkeit drin, aber ansonsten ein bisschen dünn. Und was auch ein bisschen wehtat, bei jeder vierten Bewerbung mussten wir uns immer noch registrieren. Also dieser ganze Wusch da mit E-Mail, Login, Passwort, da haben viele Menschen nicht so gerade Freude dran und würden natürlich auch ihre Bewerbung womöglich stoppen, weil sie dafür jetzt weder Zeit noch Energie haben. Also auch, finde ich, doch noch ein hoher Anteil mit jedem vierten. Und was immer wieder lustig war, CV-Passing bieten zwar viele an, aber dann rutscht natürlich die Adresse in den Vornamen und die Postleitzahl nach unten rechts. Also auch nicht wirklich eine Hilfe. Ja, und so geht die Liste länger weiter. So ein paar Dinge, die auch wirklich einem zu Sorge treiben von den 120 Positionen. Was schätzt du, Stefan, wie viele waren für Part-Time auch möglich, also für eine reduzierte Arbeitszeitmodell?
Ich, also wenn's, ob die wirklich da nicht auch möglich gewesen wären, weiß man ja nicht. Aber explizit ausgeschrieben, vermutlich ein Bruchteil. Ich würde mal so auf 8-10% schätzen.
Ja, genau genommen 12 Unternehmen haben Teilzeit offensiv gemacht. Du, absolut, ich bin mir sicher, von den weiteren 110, die wären vielleicht, ne, beim passenden Talent auch offen für ein reduziertes Arbeitsmodell. Nur wenn sie es nicht reinschreiben, kann man es nicht ahnen. Und nicht jede Person ist offensiv und würde sich eben trotzdem bewerben. Also auch verschenktes Potenzial leider. Ja. Und gerade in der Diskussion um Arbeitskräftemangel und ehrlich gesagt dieses große Thema Diversity, was ja schon viele Unternehmen sehr schön plakativ zwar announcen, aber ob es wirklich gelebt wird, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Das tat weh. Und vielleicht nochmal zur Ergänzung bei den 120 Unternehmen, die wir uns rausgepickt haben, so 80% waren schon eine gewisse Größe, also tendenziell alles ab 250 Mitarbeitende. Und wir haben uns auch angeguckt, wie viele Stellen haben die denn so zusammen online? Das waren über 20.000. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Also da ist richtig Recruiting-Maschinerie zu vielen Teilen dahinter. Natürlich hatten wir auch ein paar Unternehmen dabei. Das sind Kleinstunternehmen. Die muss man sicherlich nochmal anders bewerten. Aber so in den Branchen waren wir vorrangig IT, Handel, Industrie, Personalberatung. Das waren so die größten Branchenzweige.
Das ist ja erschreckend. Also nicht, dass mich das jetzt gewundert hätte, wenn du das so berichtest. Und trotzdem denke ich mir, jetzt bin ich seit 2012 in der HR-Branche, seit 2013 als Blogger aktiv auf persoblogger.de und die Themen, die wir schon ganz am Anfang, die ich da adressiert habe, da müsste man doch meinen, wir sind heutzutage in einem Zeitalter, wo sich das nicht nur rumgesprochen hat, sondern wo du sagst, solche Basic-Dinge, die dürfen doch eigentlich nicht mehr passieren. Wie erklärst du dir das? Weil auf der einen Seite die Unternehmen natürlich sagen, Fachkräftemangel, wichtig, wir investieren ganz viel, viele Dienstleister werden ja auch noch mit hinzugezogen. Das heißt, man möchte dieses Thema, ich sage bewusst möchte, ja sehr stark mit Prio und auch Budget versehen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass die Prio dann doch wieder nicht sich widerspiegelt im tatsächlichen Tun. Wie erklärst du dir diese komische Diskrepanz, die es seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gibt?
Ich glaube, viele Unternehmen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die sehen zwar Prios, aber wissen gar nicht mehr, was steht denn wo jetzt wie und wer packt's an. Und vieles ist zwar keine gute Begründung, aber doch sehr historisch gewachsen. Die kennen ihre Bewerberkommunikation gar nicht. Die haben die gar nicht so vor Augen. Oder das Bewerben wirklich, also die Basics, dass sie die überhaupt selber erspüren. Und du brauchst natürlich auch strategisches Management-Buy-in, dass auch in solchen Themen mal wirklich aufgerollt wird, ne? Und die Dinge nach vorne jetzt proaktiv verbessert werden. Und da muss natürlich jedes Unternehmen auch seine eigenen Ziele definieren. Welche Zielmaßgabe sollen deine strategischen Fahrpläne auch bekommen? Ist es die Candidate Journey auf Platz 1? Dann glaube ich, haben wir leider unter den 120 Unternehmen keins kennengelernt, was das unter der Prioritätenmaßgabe des Managements hatte. Haben sie vielleicht andere Ziele, ne? Interne Prozess-KPIs oder Hauptsache die Hiring-Zahlen erfüllen, nach mir die Sinnflut, viel Erfolg für die Probezeit, ich weiß es nicht. Mhm. Aber da können kaum wirkliche Fahrpläne ehrlicherweise dahinter liegen, fürchte ich.
Ja.
Und bietet natürlich Potenzial nach vorne. Paar Dinge sind sicherlich auch, ja, wirklich die fehlerhaft, dass das strategische Stütze nicht dafür da ist. Aber auch dafür, ja, wäre es längst an der Zeit zu kämpfen, wobei kämpfen sicherlich das falsche Wording ist, aber ne, dafür jetzt mal
sich einzusetzen.
Einzusetzen, ja.
Ja, wenn du jetzt abschließend noch so ein, zwei, drei, dann würdest du wahrscheinlich sagen Hacks hast, ne, nach dem Motto, okay, vielleicht ist eines dieser Unternehmen jetzt gerade auch in der Zuhörerschaft und sagt, oh ja, entweder von dir oder anderweitig Rückmeldung ist eingegangen, wir können was optimieren. Wo würdest du sagen, hat man den schnellsten, größten Hebel oder auch so einen Quick-Win? Was tun?
Der schnellste, größte Hebel wäre mal die Bewerberkommunikation aufräumen. Und das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so komplex. Man legt sich einmal nochmal die Arbeitgeberkultur vor Augen, den EVP, die Werte, Mission, Vision, und nimmt sich dann mal alle Texte zur Hand, Eingangsbescheid, Zwischenbescheide, Absage, Zusage und all die Templates in verschiedenen Sprachen vielleicht und geht da einmal von A bis Z durch, wie wollen wir unsere Tonalität jetzt zeigen. Und dann, glaube ich, ändert sich das mal ganz, ganz schnell in einer deutlich anderen Sprache. Und das hat Wirkung, das ist nicht zu unterschätzen. Man muss ja auch bedenken, viele Bewerbende bewerben sich eben ja nicht bei einer Firma, sondern vielleicht bei mehreren parallel. Und da fällt das eben schon auf, wenn du etwas anders bist und dort dich auch in deiner Kultur schon ein bisschen zeigst, dann hat das ja Wirkung. Und das kostet nicht sofort wahnsinnig viel Geld. Es kostet sicherlich jetzt einmal Zeit, Gedanken, Kreativität textlich, sodass es wieder authentisch bleibt. Aber das ist einer der Quickfixes. Und dann würde ich nach wie vor die Jobpostings leider ordentlich aufräumen. Ja. Auch das vielleicht als emotionaler Spiegel. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich nicht wirklich bewerben musste. Weil wenn man ehrlich ist, ich habe mich zwar auf 30 Stellen beworben, wo ich von der Kompetenz her per se gepasst hätte, aber allein der Textfluss dieser Rollen, das sah halt nach einer Human Resource aus, die da gesucht wird, eine Tätigkeit auszuüben, auszuführen und dafür hoffentlich ein angemessenes Paket zu bekommen. Aber Storytelling und emotionales Abholen war da fast noch nicht gesät. Ja, und da ist sicherlich auch noch viel Investitionspotenzial in wirklichen Storytelling für Stellenanzeigen. Auch das ist nichts Neues, predigen viele auch schon seit Jahren, aber es ist eben in der Praxis doch noch, finde ich, sehr, ja, zu überholen. Mhm. Und da gehören dann eben so Dinge rein, dass Firmen proaktiver schreiben, hey, ich bin offen für andere Arbeitszeitmodelle oder ich bin offen, auch jetzt mal Stück für Stück das Gehalt zu nennen. Ja, das ist übrigens auch vielleicht nochmal eine Zahl, die interessant ist. Von den 120 Unternehmen haben wir ja auch geguckt, wer gibt denn schon Gehälter an? Mhm. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die Österreicher müssen ja auch anders ihre Gehaltsinformationen geben. Aber wenn wir mal gucken, in Deutschland waren es nur 6 Firmen, die das Gehalt in der ersten frühen Stage announcen. Die anderen haben geschwiegen. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, die schweigen, bitten natürlich trotzdem später den Bewerbenden und was hätten sie gerne für ein Gehalt. Ja. Und spätestens da sind wir schon wieder im Klaff, das ist nicht echte Augenhöhe. Ich finde, ich kann nicht einen Menschen fragen, nennen Sie mir doch bitte das Gehalt und selber bin ich im Verschwiegenheitsmantel. Das finde ich nicht wertschätzend. Ja, und in der Schweiz war es nur ein Unternehmen. Ja, das sind auch eben Dinge, die veränderbar wären.
Die Learnings.
Hier meine Learnings aus der Session mit Sarah Böning zum Thema Mystery Recruiting. Learning 1. Es ist extrem hilfreich, sich selbst beim eigenen Unternehmen einmal zu bewerben. Learning 2. Nicht nur die KI bezeichnet die HR-Arbeit einstweilen als Chaos. Häufig ist es tatsächlich so, dass insbesondere Recruiting zu wenig systematisch organisiert ist. Learning 3. Ghosting im Recruiting ist der Killer der Candidate Experience. Also unbedingt darauf achten, dass ihr zumindest antwortet. Ja, und ich glaube, die Botschaft ist klar. Es gibt viel zu tun. Das ist schön für Menschen wie dich, Sarah, und Talentcentric. Ich sage danke, Sarah, dass du heute hier zu Gast warst bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ich sage vielen Dank, Sarah. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Stefan.
I like. Danke, Stefan.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.